Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Radio Chaotica.
Eine Sendung des Entropia e.V., Chaos Computer Club Karlsruhe, auf Querfunk 104,8 MHz und im Internet unter http://entropia.de/radio.
Vorrat.
Hallo, heute wieder bei Radio Chaotica. Ich habe heute mir Gäste eingeladen zu dieser heutigen Sendung, und zwar geht es darüber, dass wir heute über die Vorratsdatenspeicherung reden. Ich habe dafür drei Gäste eingeladen vom AK Vorrat von der Regionalgruppe Karlsruhe. Ich bitte die mal kurz, sich jetzt vorzustellen.
Hallo, wir sind vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Okay, hört man mich jetzt besser? Wir freuen uns, dass wir heute hier sind. Und
der nächste bitte.
Ja, hallo, ich bin der Fred. Ich arbeite im Arbeitskreis auch mit und gebe mal weiter an den nächsten.
Hallo, ja, ich bin Patrick. Ich bin erst relativ kurz dabei, aber ist ganz nett hier.
So, um jetzt uns kurz mal zu koordinieren, werden wir jetzt einfach mal gleich das erste Stück spielen. Das heißt einfach, Kontrolle muss sein. Viel Spaß.
Vorratsdatenspeicherung, Swift-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Zeichnung, automatisierte Kontenabfrage.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern, jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Kann ich nur sagen, verträumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen.
So nah die Gefahr, so nah die Gefahr.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle.
Überall. Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat. Wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat. Wer wann welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
Konkret bedeutet das, jeder steht unter Überwachung, wenn der Telekommunikation nutzt.
So nah die Gefahr, ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
So nah die Gefahr.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Kann ich nur sagen, verträumt man.
Wir haben die Hypertrophie des Staates wallig genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja den mit falschem Pathos verklemmten und in primitivem Schmachtsantismus vollkommen realisierten totalitären Staat und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang, an dieser Stelle, zu dieser Zeit, eine sentimentale Floskel. Das Grundgesetz.
Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit. Stark ist nicht der Staat, bei dem der Zweck die Mittel heiligt. Stark ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt.
Sowas gibt es. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
So nah wie Gefahr,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
Gleich bei Leistungsempfängern. Geldwäschebekämpfungsgesetz. Großer Lauschangriff. Massengentests. Informationssystem.
Alle.
Sicherheitsüberprüfung alle. Bei der WM.
Alle. Versteht der Bürger sowieso nicht.
Ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Bürgerrechtlern, von Datenschützern, Internetnutzern, also eigentlich für jeden, dem seine Privatsphäre wichtig ist. Überschlägig gesagt, im Einzelnen gehen wir da noch drauf ein, engagieren wir uns für die Bewahrung von Privatsphäre, von Bürgerrechten, die wiederum eben ganz wesentlich sind für die Erhaltung des Rechtsstaats und der Demokratie. Denn wenn man sich frei entfalten möchte, seine Meinung äußern, sich vielleicht auch noch politisch betätigen, dann ist es wichtig, dass man sich nicht auf Schritt und Tritt beobachtet fühlt, sich nicht vorauseilend selbst zensiert, sondern solange man sich auch nichts Schlimmes zu Schulden kommen lässt, was ja normalerweise niemand vorhat, einfach nur in aller Ruhe leben und so vor sich hin werkeln kann. Das ist das grundlegende Fundament unserer Demokratie und deswegen stehen ja auch die Grundrechte ganz vorne mit im Grundgesetz. Bei uns der Anlass für unsere Gründung war, daher kommt der Name, die Einführung der Vorratsdatenspeicherung, was auch ein Thema ist, was recht viele Menschen betrifft. Und als das im November letzten Jahres akut wurde, da haben wir uns zusammengeschlossen, um eben dagegen anzugehen. Am Anfang war es noch sehr konzentriert auf die Vorratsdatenspeicherung, aber inzwischen befassen wir uns mit allen Themen, die Privatsphäre und Datenschutz betreffen.
Was treffen sich denn da bei euch vor allem für Leute? Sind das Leute, die irgendwie sich privat ihre Sorgen haben, dass sie zum Beispiel überwacht werden, oder sind da auch Leute, die irgendwie aus vielleicht gewerblichen Gründen kommen?
Also überwiegend, denke ich, sind es Leute, die mit Informatik, mit Daten eben zu tun haben und sich da auch sehr gut vorstellen können, was man damit alles machen kann. Aber ich würde sagen, es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Also Leute, die schon quasi wissen, was die Technik für Möglichkeiten bietet und die dann Angst haben, dass die rechtliche Seite quasi dann sie irgendwann ausbeuten oder einholen könnte in der Richtung.
Ja, das Problem liegt ganz einfach da, dass viele Leute noch gar nicht realisiert haben, was denn nun auf uns zukommt, beziehungsweise schon eingetroffen ist. Und deswegen engagieren sich leider erst die Leute, die da quasi beruflich oder in ihrer Freizeit sich vorher schon stark mit auseinandergesetzt haben, weil ganz einfach, ja, der Mainstream einfach nicht realisiert, was hier passiert.
Das heißt also, du willst also sagen quasi, dass das Leute, die sich mit Informatik auskennen, einerseits quasi schon mehr Wissen haben über was möglich ist, als die Leute, die quasi unverblümt mit den Rechnern kommunizieren und sich dessen eigentlich gar nicht so ganz klar sind, was da im Hintergrund eigentlich alles passiert und wie viel Daten sie quasi verlieren oder wie viel Daten die Leute über sich preisgeben in dem Moment.
Ja, genau das.
Okay, wir werden dann gleich weitermachen. Kurz noch ein bisschen Musik von Blue Coffee and TV. Ja, zurück bei Radio Chaotica. Heute zum Thema AK-Vorrat und Vorratsdatenspeicherung. Wie ich immer sehe, häufig bei uns im Entropia hängen diese Leute vom AK-Vorrat rum und beschäftigen sich mit der Vorratsdatenspeicherung. Und jetzt drängt sich die Frage auf, was ist Vorratsdatenspeicherung?
Also es geht darum, dass die Verbindungsdaten aller Deutschen, also wer, wann, wo und mit wem kommuniziert, aufgenommen werden und 6 Monate lang gespeichert. Das bezieht sich auf Telefonkommunikation, Handy, also telefonieren und SMS verschicken, E-Mail, aber auch surfen im Internet, also welche Seiten man denn aufruft. Das Ganze ist in Kraft seit dem 01.01.2008. Für das Internet kommt das erst ab dem 01.01.2009. Da haben die Internetprovider quasi so eine gewisse Galgenfrist durchgesetzt. Beschlossen wurde das von der CDU-CSU und der SPD zusammen gegen die Stimmen von Grünen, FDP und Linken, also ganz klare Mehrheitsverhältnisse. Und ja, jeder hat da in der Koalition abgestimmt. Der AK-Vorratsdatenspeicherung hat eine Verfassungsbeschwerde dagegen eingelegt. Das ist nicht die einzige, aber das ist die größte. Die wurde von 34.000 Menschen unterzeichnet und ist damit die größte Verfassungsbeschwerde in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das auch schon mal zur Frage, die immer kommt, was kann ich denn als Einzelner dagegen tun? Naja, die Verfassungsbeschwerde wurde eingereicht, da die Speicherung unabhängig vom Verdacht ist und somit unverhältnismäßiger Eingriff in unsere Grundrechte. Zumindest sehen wir das so, die Regierung sieht das natürlich anders. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt und das Urteil wird 2009 erwartet, da das Gesetz auf einer EU-Richtlinie basiert und ja, darüber zwar hinausgeht, aber juristisch ist es eine komplexe Entscheidung, da natürlich EU mit eingeflochten ist. Naja, aber die Vorratsdatenspeicherung ist nicht das einzige Thema, das Datenschützer im Moment brennend beschäftigt, aber dazu mehr später.
Okay, wir hören dann nochmal ein bisschen Musik und zwar von der Band 386er DX, California Dreaming.
All the wheels are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be nice and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I must have on their way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know that preacher likes that call. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day.
Wir waren vorhin beim Thema stehen geblieben, was Vorratsdatenspeicherung ist. Es ist halt, stellt sich die Frage auf, was ist denn daran so schlimm? Wieso gibt es denn überhaupt Arbeitskreise, die gegen Vorratsdatenspeicherung versuchen vorzugehen? Ist es nicht eigentlich positiv, dass irgendwie der Staat die Daten irgendwie über mich vorhält, um dann zum Beispiel rauszukriegen, dass ich zum Beispiel keine bösen Sachen mache oder ähnliches?
Also dazu, dass der Staat versuchen sollte, herauszufinden, dass du keine bösen Sachen machst. Es gilt ja zunächst einmal die Unschuldsvermutung und das sollte ja auch beibehalten werden. Von daher braucht man diese Daten nicht, um zu beweisen, dass du unschuldig bist, sondern im Zweifelsfalle nur, um Schuldige zu finden. Aber naja, ob das immer so klappen wird, das ist eine ganz andere Frage. Aber zunächst einmal grundsätzlich zur Kritik. Und zwar hat ja jeder Mensch eine Privatsphäre und will entscheiden, was er wem über sich mitteilt. Und jetzt hat der Staat halt per Gesetz festgelegt, dass diese Daten, die ich gerade genannt habe, von jedem Menschen erhoben werden, egal was er macht. Und mithilfe dieser gesammelten Daten können zum Beispiel auch Bewegungsprofile erstellt werden, geschäftliche Kontakte rekonstruiert und Freundschaftsbeziehungen identifiziert. Und auch Rückschlüsse auf Inhalte, Kommunikation oder persönliche Interessen sind möglich. Den Zugriff auf die Daten erhalten die Polizei, Staatsanwaltschaft, das ist ja auch vorgesehen, aber auch ausländische Staaten, darauf wird selten eingegangen. Und dadurch soll halt eine verbesserte Strafverfolgung ermöglicht werden. Aber auch die Leute, die die Daten erheben, haben natürlich Zugriff darauf. Das ist dann unter anderem die Kommunikationsindustrie. Bei der Telekom haben wir ja nett gesehen, was damit auch gemacht werden kann.
Aber ich denke mal auch, dass es vor allem ja auch Firmen helfen würde, zum Beispiel gezielte Werbung an ihren Leute zum Beispiel zu bringen.
Das auch, aber das ist natürlich nicht vorgesehen und darüber wird halt selten geredet. Das ist dann natürlich Missbrauch dieser Vorratsdaten, der aber ohne weiteres möglich ist, da ja 6 Monate lang gespeichert werden muss. Natürlich möchte ich aber auch mit meinem Arzt oder Pfarrer telefonieren, ohne dass das irgendjemand weiß. Und dann dazu noch ein weiteres Problem, und zwar ist es im Moment so, dass einige Ärzte und Pfarrer per Gesetz nicht aufgezeichnet werden dürfen, wenn man mit denen kommuniziert.
Kann das bei Journalisten nicht auch so?
Ja, Journalisten auch, ja. Aber ich meine jetzt zu den Pfarrern vor allem, es bezieht sich im Moment nur auf christliche Geistliche. Das heißt also, das ist auch wieder ein weiteres Problem, dass da aus dieser Vorratsdatenspeicherung, aus dem Gesetz im Moment hervorgeht, dass da natürlich eine klare Religionsungerechtigkeit auch mit in diesem Gesetz drin ist.
Also es dürfen nur quasi aus der katholischen, evangelischen Kirche Pfarrer nicht abgehört werden. Wenn aber zum Beispiel ein Prophet oder sowas hinter schon ist, dann ist das so kein Problem, weil der nicht als eine Sonderbehandlung quasi dann erfährt.
Ja, genau. Wenn ich jetzt also Moslem bin, dann darf natürlich mein Pfarrer auch abgehört werden. Aber es gibt noch ein weiteres Problem, und zwar ist es zwar gesetzlich verboten, diese Vorratsdaten zu erheben von Geistlichen, Ärzten und Strafverteidigern, nur hat niemand diese Daten erhoben, wer überhaupt Geistlicher ist. Das heißt also, es wird erstmal aufgezeichnet, dass ich mit meinem Pfarrer telefoniert habe oder mit der AIDS-Beratung vielleicht auch. Und im Nachhinein wurde dann müssten die dann sich anhören, was ich telefoniert habe, um herauszufinden, ob sie dieses Gespräch, ob sie diese Verbindung überhaupt hätten aufzeichnen dürfen. Das heißt also, es hätten im Vorhinein die Nummern aufgeschrieben werden müssen, wer überhaupt, welche Verbindung aufgezeichnet werden darf und welche nicht, aber das ist halt nicht geschehen.
Also ist es quasi immer dieses, wir zeichnen einfach mal grundlos auf und schauen im Nachhinein dann, ob wir quasi die Daten verwenden dürfen oder nicht.
Ja, genau. Und ein weiteres Problem, ich habe gerade die AIDS-Hotline genannt, ist natürlich, dass auch Leute eventuell ihre Kommunikation auch einschränken und halt wichtige Telefonnummern nicht mehr anrufen, weil sie halt Angst haben, dass es herauskommt, dass sie gewisse Probleme haben, Alkoholiker sind oder schlimme Krankheiten haben.
Um dass man zum Beispiel später wieder bei Jobbewerbungen oder ähnliches wieder plötzlich zum Vorschein kommt, weil halt zum Beispiel irgendeine Lücke im Datensumpf quasi geöffnet wurde und solche Informationen zum Beispiel rausgeleakt sind. Aber wie schaffen die es überhaupt, so viele Telefonate dann quasi auszuhören, um festzustellen, dass es irgendwas Interessantes ist? Also das klingt für mich überhaupt nicht selbstverständlich, weil 52.000 Leute wohnen irgendwie in Karlsruhe, dann brauchen die ja auch nochmal irgendwie ein paar tausend Leute, die einfach nur die Telefonate von den Karlsruher Bürgern nur irgendwie überwachen.
Nein, also die Telefonate werden an sich nicht aufgezeichnet, das heißt also nur, wer wann wen anruft. Der Inhalt des Telefonats wird nicht gespeichert.
Also funktioniert das da quasi auch so wie bei E-Mail, das heißt also es geht quasi nur um den Kontakt und es geht nicht darum, was eigentlich der wirkliche Inhalt ist.
Natürlich, nur aus dem Kontakt geht ja teilweise auch schon hervor, wenn ich beispielsweise bei der AIDS-Hotline anrufe, was denn nun der Inhalt sein wird.
Genau, aber wenn ich eine Freundin habe, die da arbeitet zum Beispiel, dann könnten die falsche Schlüsse ziehen automatisch.
Natürlich
wieder.
Können die falsche Schlüsse ziehen.
Ah, okay. Wir machen mal gleich weiter mit Musik und zwar spielen wir Songbird von Oasis.
Talking to the songbird yesterday, flew me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings. Whispered in my ear the things I'd like, then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone.
Also wie wir ja gerade mitbekommen haben, werden von dadurch durch die Vorratsdatenspeicherung halt sehr viele Daten erhoben von Leuten, die auch meistens darüber gar nichts wissen. Jetzt die Frage, diese Daten landen ja in irgendeinem Sumpf und müssen ausgewertet werden. Jetzt stellt sich die Frage, welche Leute sind daran beteiligt und welche Interessen gibt es vor allem auch noch? Es gibt ja nicht nur die staatlichen Interessen, auch die wirtschaftlichen Interessen. Darauf wollen wir jetzt kurz noch mal ein bisschen eingehen.
Ja, für diese Daten interessieren sich natürlich auch die Versicherungen, die Krankenkassen, Arbeitgeber, die Schufa, die GSZ, die Musikindustrie und auch Kriminelle.
Kriminelle?
Ja, es geht um Identitätsdiebstahl. Zum Beispiel bei eBay oder beim Online-Banking, wenn man irgendwie schafft, über die Daten, die man da mitgeschnitten hat, die Identität zu erlangen von dem anderen, kann man damit auf dessen Kosten einkaufen zum Beispiel.
Also quasi durch die ganzen Daten, wo nicht dann auch zum Teil Passwörter drin enthalten sind, die zum Beispiel, wenn man sich E-Mail zum Beispiel anschaut zum Teil, kann man dann einfach zum Beispiel hergehen und von einem anderen User quasi die Identität stehlen und dann zum Beispiel mit seinem Profil, wo auch meistens gleich die Kreditkarte drin steht, einfach einkaufen, nur dass man noch irgendwie viel machen muss.
Das ist denkbar.
Aber eigentlich sollte es ja nicht so weit kommen, dass Kriminelle in die Hand von solchen Daten kommen. Also
ja, man muss wissen, dass die sowohl in der Privatwirtschaft als auch bei den Behörden nicht immer so sorgfältig mit den Daten umgegangen wird, wie man denkt. Also gerade in England, wo sehr viel aufgezeichnet wird, da ist es schon vorgekommen, dass man ein Laptop mit sensiblen Daten unverschlüsselt irgendwo im Zug liegen gelassen wurde.
Das ist inzwischen sogar mehrmals vorgekommen in England.
Ja, drin. Oder auch eine CD damit. Also, aber auch in Deutschland gab es so Fälle, da hat dann mal Einwohnermeldeämter ihre Daten so im Internet gehabt, dass man das Unbefugte sie auslesen konnten. Und die wurden auch schon abgezogen. Die sind jetzt nicht mehr im Internet, aber die Leute, also die Kriminellen, haben die sich wahrscheinlich gespeichert.
Auch eine lustige Situation, die mir damit zusammen einfällt, ist ja, als vor einigen Wochen das italienische Finanzamt sämtliche Steuererklärungen, so Steuerumsätze quasi von allen Mitbürgern ins Internet gestellt hat, um dort dann auch so ein bisschen auf die steuerliche Gerechtigkeit irgendwie einzugehen, was ja einem der Rechnung ja auch schon wieder eine zwiespältige Aktion gewesen ist, zwischen Datenschutz, aber auch zwischen kontroverser, kann man beschreiben, so Gerechtigkeit oder Überblick, wo sich dann quasi so diese gegenseitige Überwachung auch dann irgendwie anfängt. Also dass Leute plötzlich anfangen, den Nachbar zu überwachen und zu gucken, ob da alles stimmt.
Ja, das ist natürlich klar. Also dass auch die Staaten oder die Regierungen vielleicht was versucht sind, die Nachbarn zum Anschwärzen anzuregen. Also wenn man im Internet lesen kann, dass der Nachbar angeblich arbeitsunfähig ist und man sieht, dass der in seinem Garten werkelt, dann werden manche Zeitgenossen da vielleicht irgendwo anrufen. Wenn der Staat die Daten erstmal hat, können die immer missbraucht werden.
Die Frage ist natürlich auch, dass der Staat natürlich auch nicht die Technologie in dem Sinne hat, die Daten wirklich auszuwerten, sondern dafür auch nochmal quasi Drittfirmen braucht, Firmen aus der Wirtschaft braucht, die dann quasi helfen. Man sieht das zum Beispiel am Beispiel von Google, die sich ja auch in vielen Bereichen ja schon quasi, also man kann diese Google-Suchmaschine im Kleinen auf einem Rechner kaufen und sich in eine Firma reinstellen, um seine Firmenbestände zu durchsuchen. Das ist quasi wie seine eigene Google-Suchmaschine, nur für seine Daten in der Firma, die natürlich auch noch nicht an Google weiter übermittelt werden dürfen. Und sowas passiert hier auch weiterhin. Und plötzlich kann man sich vorstellen, dass irgendwelche Firmen in diese Software auch noch irgendwelche eigenen Backdoors eingebaut haben, die dann die Daten wieder rückspeisen an die Firma wieder zum Beispiel submitten. Und solche Sachen sind natürlich beliebig gefährlich. Also zum Beispiel, wenn ein Arbeitgeber, wie gesagt, vorhin schon Bewerbungsgespräch, da kann ja quasi einiges schieflaufen, wenn bekannt wird, dass zum Beispiel jemand AIDS hat.
Ja, das ist ja der Punkt mit den offiziellen Daten. Es kommt aber noch weiteres dazu. Schau dir doch mal einfach diese sozialen Netzwerke an, wo die Leute doch freiwillig noch ihre Daten noch weiter veröffentlichen. Ja? Also inzwischen gehört es ja für einen Arbeitgeber ja fast zum guten Ton, sich mal in so ein Netzwerk einzulocken und zu schauen, was über denjenigen welchen noch bekannt ist.
Und oder? Dann irgendwie lustige Bildchen bei StudiVZ oder wie bei Xing, was da schon ein bisschen seriöser wird, dann plötzlich auftauchen. Ja, das ist schon auch gefährlich.
Ja, also das ist aber der eine Punkt. Also in den sozialen Netzwerken kann ich mich selbst entscheiden, ob ich meine Daten hinterlege oder auch nicht. Also es ist meine persönliche Dummheit, sag ich ganz salopp so, wenn ich dort Daten hinterlege. Aber wie gesagt, wir haben besonders diese gezwungene Offenlegung von Daten im Auge, beziehungsweise im Ohr, je nachdem. Das heißt also, dass wir unsere Fingerabdrücke in den Pässen hinterlegen sollen, für die biometrischen Daten, dass Daten auch gesammelt werden, was wenig angesprochen wird, die DNA-Proben im Zuge der Verbrechensbekämpfung. Ja, da werden eben Tausende von Leuten getestet und was passiert mit den Daten? Ja, sie werden natürlich gelöscht, aber können wir sicher sein, dass diese Daten gelöscht werden?
Also finanziell macht es ja keinen Sinn, die Daten zu löschen, weil so eine DNA-Erhebung ist ja wirklich sehr, sehr kostspielig. Also
ja, aber die Frage ist zum Beispiel, muss das sein? Ja, also die Frage ist wirklich, können wir sicher sein, dass unsere Daten, die von uns erhoben werden, per Gesetz, auch wirklich sorgfältig, dass man sorgfältig mit diesen Daten umgeht. Ja? Denn wie gesagt, unsere E-Card, Krankenkasse, das neue, dort sollen all unsere Krankheiten drauf gespeichert werden, unsere Medikamente. Es hat natürlich einen pragmatischen Nutzen. Aber was passiert, wenn diese Daten in die falschen Hände bekommen? Ja, wenn mein Arbeitgeber weiß, was ich für Krankheiten habe, wenn meine Versicherung weiß und dann sagt, nee, mein Lieber, dich nehmen wir nicht. Du kannst sehen, wo du bleibst, aber ich werde dich nicht versichern. Du bist ein zu großes Risiko.
Ja.
Ja.
Wobei bei der E-Card ja noch der letzte Stand, meine ich, war, dass das noch nicht mal auf der Karte selber nur gespeichert wird, sondern auch zentral in einem Computer. Und das ist natürlich wieder auch ein lohnendes Ziel für Leute, die da illegal dran wollen.
Also was ich mitbekommen habe, ist die Infrastruktur für die E-Card so ausgebaut, dass sie einfach nur das normale Internet benutzt und dann kann man sich schon denken, dass irgendwie Leute, die vielleicht an bestimmten Positionen stehen, auch entsprechend, die eigentlich nur technische Ansprechpartner sind für manche Sachen, das einfach mitbenutzen dürfen.
Naja, das Problem ist ja dabei auch, es gibt die gesetzlichen Regelungen, die recht blauäugig zum Teil sein können. Geben wir es doch mal zu, jeder von uns ist so ein bisschen neugierig. Ja, also wenn jetzt irgendwelche Daten da mal rumliegen, in die ich reingucken kann. Diese Tage war es gerade erst im Internet zu lesen, in den Vereinigten Staaten, die ja sehr für ihren Datenschutz berühmt sind, werden Daten von irgendwelchen Prominenten, die rein theoretisch nur alle 5 Jahre abgefragt werden dürften, die werden am Tag 5.000 bis 6.000 Mal abgefragt. Und das geht nur von Leuten, die eigentlich dafür zugelassen sind. Und es wird hier nicht anders gehen, ne? Ja, dann schauen wir doch mal die nette junge Dame da aus der Mühlstraße 33, wie die heißt und wie ihre Telefonnummer ist, ne?
Ja, also gab es auch letztens so einen Fall, wo, ich glaube in Sachsen war das, wo ein Polizeibeamter seine Frau damit überwacht hat, ob sie fremdgehen würde, was dann dadurch irgendwie aufgefallen ist, und das ging dann auch eine Zeit lang durch die Presse rum. Also man sieht hier schon sehr krasses Missbrauchspotenzial von Leuten, die an sich einfach nur einfach in der Lage sind, die technischen Sachen durchzuführen, was dann schon gar nicht mehr irgendwie über Gerichte oder vielleicht auch nur als Spitze des Eisbergs irgendwie dann noch in die Presse rüberschwappt. Wir machen kurz nochmal weiter Musik, und zwar mit dem Privacy-Song. Was ich kurz nochmal irgendwie als zum Nachdenken anregen möchte, ist zum Beispiel alle Leute, die irgendwie GPG oder PGP benutzen und sich auch in diesem Web of Trust irgendwie befinden, wo sie sagen, ich vertraue diesen und diesen E-Mail-Adressen, ob man da nicht vielleicht auch mal ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht vielleicht zu viele Verbindungen irgendwie offenlegt. So, und jetzt die Musik.
Everybody gather round, it's the privacy song. I don't have no privacy, neither do you. The government is watching us, and Walmart's watching too. Your doctor keeps your urine for to clone your DNA. Those albums that you bought last night, well, now they know you're gay. Interpol has got a file on you, so does the FBI. McDonald's scans your face and there's a chip in your French fry. Your scan recorded, sold and sorted to a database in the sky. So whatever you do when they're talking to you, for God's sakes, lie. Lie, 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 lie. Lie about your income, your age, gender, and race. Spell your name incorrectly, so it's harder to trace. We can beat them back with bullshit. We can rub it in their face. We can stick a big old monkey wrench right up their database. Lie, 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 lie. Lie, lie, lie. Now Walmart thinks I'm a 75-year-old pensioner, and Sony thinks I'm a single mother of 10. The airline company thinks I make 700 grand a year, and Visa thinks I'm an Inuit woman named Ben. Lie to the man, you can lie right through your tooth. They can take away our privacy, but they can't have the truth. Lie about your favorite drink, your viewing habits, and the color of your sink. Make up a phone number, make up a postal code. If we all lie together, the computer might explode. So come on, everybody! Let's beat those privacy-invading bastards. Let's beat them with disinformation and organized chaos. Let's crash that computer. Let's skew those statistics. Because let's face it, there's only one magical person who knows all our secrets. And if Santa ever does sell his database, we're all screwed.
Ja, wo man jetzt sieht, dass der ganze Staat ja diese Erhebungen macht und versucht quasi Leute zu kategorisieren, einzuordnen und dann auszuwerten, welche Leute böse sind, ist ja nicht der Einzige, der irgendwie Interesse daran hat, jetzt irgendwie Daten zu erheben, sondern wie letztens, wenn ich bei Karstadt irgendwie wieder einkaufen gewesen, also als ich letztens wieder bei Karstadt einkaufen gewesen bin und Karstadt und Mediamarkt oder so ähnliches, wo sie mir dann gleich wieder versucht haben, irgendwelche Payback-Karten anzudrehen, wo sie dann drauf speichern, welche Sachen ich mir kaufe, bringt das wirklich Firmen wirklich so viel, dass sie diese genaue Datenerhebung von den Kunden haben?
Berechtigte Frage. Als wir uns gestern so ein bisschen vorbereitet haben aufs Gespräch heute, haben wir auch drüber gesagt und dann kam so der grinsende Einwand. Geh doch mal hin, der Erdbeerjoghurt ist immer alle, obwohl die doch eigentlich wissen müssten, dass die Kunden den Erdbeerjoghurt wollen. Denn der Grund dieser Datensammelwut vom Wirtschaft und Handel ist ja eigentlich der, dass man die Kundenwünsche erkennen kann. Es werden an jedem Fall Daten gesammelt und gerade die Payback-Karten haben den Punkt, dass die ja auch die Einkäufe einer bestimmten Person zuordnen können und das auch über die Zeitdauer hinweg. Das heißt also, es wird immer gläserner, dass zum Beispiel der Hans Müller sein Nutella kauft und dazu einen Toast und gut, das weiß jeder von uns, dass man das sowieso zusammen raucht, aber die Daten werden so gesammelt und die kann man auch missbrauchen. Ja, man kann also irgendwann eines Tages auch sagen, das ist meine Kundengruppe, die kaufen regelmäßig das, also dann bieten wir ihnen doch mal auch dieses Produkt an und diese Daten werden dann auch weitergereicht, dann kommt der Anruf vom Callcenter, hallo, wir sind die, jetzt hätte ich fast Lottogesellschaft gesagt, aber das will ich eigentlich nicht und sie gehören zu unserer Zielgruppe oder dann kommt die Werbung ins Haus per Post und die Papierberge wachsen an. Da wird einfach die ausgewertet, wann was wo kauft. Und jetzt zum Beispiel noch EC-Karte und ähnliche Geschichten. Also es muss nicht immer diese PB-Karte sein. Es reicht also auch aus, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Medikamente mit der EC-Karte bezahle. Dann ist also auch ganz genau geklärt, unabhängig jetzt von meinem, wie heißen diese komischen großer Zettel da, von meinem Rezept, dass wer diese Medikamente erwirbt. Ja, und da kann die Wirtschaft also sehr viel draus ablesen.
Also sie kann quasi genau verfolgen, welche Medikamente in welchem Zeitspanne gekauft werden. Wenn wir jetzt einen Herrn Müller zum Beispiel hätten und der plötzlich von Nutella und Toast auf Kaviar zum Frühstück umsteigt, dann kann man auch entsprechend seine Schlüsse rausziehen.
Das würde ich gar nicht behaupten, aber es kommt in jedem Fall eine Werbung von BMW und Mercedes. Ja.
Und die Daten werden ja wahrscheinlich genauso, vielleicht sogar an irgendwelchen Börsen gehandelt, wie ähnliche Sachen auch.
Ja, selbstverständlich. Die Daten sind Handelsware. Also die Daten werden ganz normal verkauft, weil natürlich alle dran interessiert sind. Und welche Kreise das manchmal zieht, ist schon erstaunlich. Und gerade auch Glücksspiele und Gewinnspiele, an denen man sich unfreiwillig beteiligt. Ja? Zum Beispiel ist es ja auch so, wenn ich mich an einem Gewinnspiel beteilige, was durchaus legitim ist im Internet, muss auch der Anbieter dafür sorgen, dass man auch als ohne Preisgabe seiner Daten eine Gewinnchance hat. Der darf erst dann die Daten abfragen, per Gesetz ist geregelt sogar, wenn ich gewonnen habe. Aber schaut euch doch mal Gewinnspiele an, egal von wem. Nie der Fall. Ja. Und zumal auch Internet war auch gerade schon gesagt, der Versandhandel im Internet. Ja, was fragen die denn alles ab, wenn man sich irgendwo was bestellt? Ja. Also Unterhosengröße musste ich mir jetzt noch nicht angeben, aber so ziemlich
alles. Wenn du Unterhosen andere bestellst.
Naja, okay, stimmt auch wieder. Aber alles andere darf ich andauernd angeben, was dort gebraucht wird.
Unter anderem
Geburtsdatum.
Fallen schon immer komische Sachen auch mit an.
Ja, genau.
Vor allem, wenn ich dann irgendwie so sehe und bei meiner Krankenkasse anrufe und sie mich dann authentifizieren oder irgendwie entsprechend fragen als Shared Secret, als Geheimnis, dass ich jetzt wirklich die Person bin nach meinem Geburtsdatum und plötzlich dann auch der Versandhandel XY mein Geburtsdatum kennt, das macht dann schon irgendwie ein komisches Gefühl. An sich haben sie damit schon die Möglichkeit, sich einfach als irgendjemand auszugeben und meine Daten abzufragen.
Ja, also wie gesagt, das soll immer stärker personalisiert werden, weil man sich davon immer stärkere Umsätze erhofft. Denn inzwischen gibt es ja auch schon Werbekonzepte, die letztens in England ganz böse aufgefallen sind vom Datenschutz her, dass dort ein Unternehmen sich in den Internetstrom einklingt, anschaut, was ich mir im Internet anschaue und personalisierte Werbung einblendet. Das ist ja wohl die Krone vom Ganzen, ja. Aus wirtschaftlichen Interessen schauen die wirklich an, was ich mir anschaue und blenden passende Werbung ein.
Das macht doch aber Google AdSense schon seit längerem, einfach dadurch, dass sie die vorherrschende Macht haben und sowieso bei ihnen die Daten dann wieder einfallen.
Das ist ja so, ich gehe mal davon aus, dass sich einer von uns jetzt, sage ich mal, englische Gärten anschaut, kriegt passende, das geht aber keinem was an. Ja, also ich will keinem unterstellen, dass er sich, sage ich mal, nicht jugendfreie Filmchen anguckt, aber auch das geht keinem was an. Das ist Privatsphäre, ja. Also es soll keiner wissen, obwohl es natürlich ja wissen darf, dass ich mir zum Beispiel hier bei der Entropia die Seite angeschaut habe. Aber wen geht das was an? Außer mich. Außer mich ist falsch, aber okay. Ja, aber wie gesagt, diese Daten, diese wirtschaftliche Dateninteresse, wir werden zum gläsernen Bürger. Nicht nur per Gesetz, sondern auch von Seiten der Wirtschaft her. Und das ist ein Punkt, dass wir sagen, Leute, seid sparsam mit euren Daten. Beispiel Hänsel und Gretel haben sich mit Brotkrumen aus dem Wald rausgearbeitet, mit geringsten Datenspuren. Und was wir hinterlassen, sind manchmal Trampelpfade.
Ja, also zum Beispiel, vielleicht einfach mal sucht euren Namen irgendwie vielleicht mal im Internet oder wie ihr könnt auch zum Beispiel, ich glaube, es gibt ja ein Auskunftsgesetz, oder? Dass man selber anrufen kann bei Firmen und sagen kann, wie man möchte seine Daten gelöscht bekommen. Ob das dann wirklich passiert, ist die andere Frage. Aber man kann auch sagen, ich möchte gerne von Ihnen doch wissen, welche Daten halten Sie bei mich vor?
Das ist freilich so. Bloß, wer macht das? Außerdem Mitgliedern des Arbeitskreises für Vorratsdatenspeicherung. Es ist genauso gut, dass ich jetzt zum Beispiel mich bei meinem Einwohnermeldeamt melden kann und sagen, Leute, da gab es letztens die Datenpanne. Sind meine Daten betroffen? Ich hätte gerne eine Auskunft. Genauso gut kann ich bei der Schufa anrufen und kann sagen, welche Daten habt ihr von mir? Es ist aber paradox, dass es Geld kostet. Die Daten werden gegen meinen Willen, gut, allerdings muss man meistens unterschreiben, wenn man Kreditverträge oder sowas macht, dass man die Daten preisgibt.
Also man gibt schon eine Einwilligung dazu, ja.
Gibt man schon, aber wie gesagt, ich muss dafür bezahlen, dass ich diese Auskunft kriege. Aber grundsätzlich müssen die Firmen mir schon sehr wohl sagen, woher sie meine Daten haben.
Hast du so Erfahrung mit, wie schwer es ist, zu Daten zu kommen? Spielen da so Werbefirmen zum Teil mit oder versuchen die einem bis zum nicht mehr Steine in den Weg zu legen bei solchen Auskünften?
Gut, muss ich auch sagen, hängt von der Firma ab, aber die ich bis jetzt angefragt habe, kriege ich sehr wohl schon eine Auskunft, welche Daten über mich da sind, aber in aller Regel kriege ich keine Auskunft, woher diese Daten stammen.
Also weil es, wahrscheinlich finden sie es einfach aus Sicherheitsgründen schon nicht mehr mit.
Sie wissen es zum Teil selber gar nicht.
Wir machen weiter kurz Musik, und zwar irgendwas Unbekanntes, und sehen uns gleich wieder.
April the 4th, 1984. Or to the future, to an age when thought is free, from the age of Big Brother, from the age of the thought police, from a dead man. We'll be right back.
naja, nach allem, was ich jetzt gelernt habe, irgendwie, ich kenne mich auch nicht so gut mit Computern aus, irgendwie werde ich jetzt einfach diese ganzen Rechner überhaupt nicht mehr benutzen und nicht mehr online bestellen, weil mir das alles viel zu unsicher ist und werde alles wieder per irgendwie Brief, Snail-Mail, Schneckenpost und Fax machen, vielleicht auch schon gar kein Fax mehr benutzen. Hilft das irgendwas dagegen?
Es gibt immer noch die Videoüberwachung. Ich meine, beim Bankautomaten, da sieht man es auch, da kann man es auch verstehen. Aber es gibt sie auch im öffentlichen Raum, auf dem Marktplatz, an Haltestellen, in den Straßenbahnen und Bussen, in den Supermärkten, wie bei Lidl bekannt wurde. Es gibt sie auch die Mautbrücken, da werden die Autos auf der Autobahn überwacht. Man kann eigentlich auch keinen Zug mehr buchen, ohne seine Daten anzugeben. Und beim Flugzeug ist es natürlich sowieso klar, dass man weiß. Also es ist praktisch unmöglich, noch fern zu reisen, ohne dass das prinzipiell mitgeschnitten oder mitprotokolliert wird, wo man hingefahren ist.
Also auch vor allem, wer die Reise angetreten hat.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings bringt die Kameraüberwachung nur sehr wenig oder eigentlich gar nichts. Die Karlsruher Polizeipräsidentin befürwortet eine Ausweitung der Kameraüberwachung nicht, weil sie nach ihrer Aussage zu aufwendig ist und zu wenig bringt.
Also es heißt wirklich, wir können hier in Karlsruhe davon ausgehen, dass wir nicht mit irgendeinem großen neuen Anstieg von der Anzahl der Kameras irgendwie rechnen müssen?
Das würde ich so nicht sagen, weil die Politik denkt, es muss doch was bringen. Die sind auf diesem Kurs eingeschossen. Also die kommen da nicht mehr weg. Wenn sie niemanden erkennen mit der Kameraüberwachung, dann wollen sie noch mehr machen. Dann wollen sie automatische Gesichtererkennung und die hoffen immer mehr, dass es noch was bringt. Also ich glaube nicht, dass die Politik schnell umlernt. Die Praktiker sind da vielleicht anders, aber die Politik nicht.
Reicht das nicht schon, wenn ich mir einfach einen Kapuzenpulli anziehe und den tief ins Gesicht hängen lasse?
Das kann was bringen, aber ich glaube, die Kameratechnik wird immer besser. Die kommt auch mit scharfen Kontrasten aus. Also zurecht.
Okay, das heißt, ich werde mich in der nächsten Zeit auch überhaupt nicht mehr aus dem Haus bewegen dürfen.
Ja, was eben auch ein Argument ist, ist, wie effektiv das ist. Und zwar kann man einfach so sagen, das ist, haben sie in England, wo sie relativ viel Kameraüberwachung haben, auch so festgestellt, es verhindert einfach kein Verbrechen.
Also in London war das ja glaube ich, sogar als Hauptstadt der Kameraüberwachung irgendwie, ja, so gilt. Genau. Dass es gezeigt hat, dass eigentlich sich die ganzen Plätze, wo quasi früher Verbrechen waren, wo man jetzt die Kameras installiert hat, sich einfach verschoben haben und einfach an anderen Orten gedealt wird.
Also die Sache ist, man kann vielleicht hinterher rekonstruieren, was passiert ist. Dafür hilft es vielleicht. Das Problem ist nur der Aufwand. Das war auch, glaube ich, das Argument der Frau Gericke, die hier Polizeipräsidentin ist. Man braucht eben nicht nur Kameras. Man braucht jemanden, der die rund um die Uhr beobachtet. Man braucht Eingreiftruppen und so weiter. Und da ist es einfacher und effektiver, wenn man einfach mal eine Streife rumschickt. Das hat auch einen höheren Abschreckungseffekt.
Ja, als Kameras, die man schon einfach kaputt schlagen kann, wenn man dann doch was Böses machen will. Oder genau. Wir machen nochmal kurz weiter mit Musik. Und dann auch gleich zurück. Und zwar spielen wir jetzt von Abwärts der Computerstart. We'll be right back.
10.000 Agenten in der Kanalisation. Weiter gehört der Mafia. Das Ravioli kommt aus Florida. Samstag am Irrenanstalt. Der KGB im deutschen Wald. Sonntag, da ist alles tot. Im Golf von Mallorca der Weltkrieg.
Also ich habe jetzt eigentlich gelernt, dass es nichts bringt, das Internet nicht zu benutzen. Es bringt auch nichts, irgendwie zu Hause zu bleiben. Und jetzt habe ich eigentlich viel mehr Interesse, irgendwie mich beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung mich mit anzuschließen und möchte jetzt einfach mal irgendwie gucken, was ich jetzt dagegen tun kann. Vielleicht ist ja noch irgendwas zu retten. Vielleicht ist ja noch irgendwie Lobbyarbeit zu machen, dass es klappt, dass der Staat vielleicht nicht auf diese extreme Art und Weise anfängt, Daten zu erheben. Wie kommt man denn zu euch?
Ja, also ich würde sagen, klar, wir freuen uns über jeden, der kommt. Man kann aber auch schon vorher was tun. Zuerst würde ich empfehlen, informiert euch. Es gibt insbesondere im Internet gute Möglichkeiten. Natürlich möchte ich da auch unsere Seite sehr empfehlen. Das ist www.vorratsdatenspeicherung.de. Das ist die Seite vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung bundesweit. Dann natürlich, wurde schon erwähnt, geht sparsam um mit den eigenen Daten. Wie erwähnt, man kann sich von Unternehmen Auskunft geben lassen, was sie über einen gespeichert haben. Die sind zu der Auskunft auch gesetzlich verpflichtet. Und man kann auch die Löschung beantragen.
Also wenn euch jemand vom Callcenter anruft und euch versucht, wieder irgendwelche Sachen zu fragen, dann könnt ihr einfach direkt gleich dem knallhart sagen, dass sie die Daten löschen, von einem löschen sollen. Und dann müssen sie das auch quasi machen. Und sie werden auch nicht hoffentlich nie wieder zurückrufen.
Man kann es versuchen, ja.
Also es klappt auch wirklich meistens, ich mache das.
Genau, aber wir haben, wenn es jetzt hartnäckige Fälle sind, sogar Musterbriefe. Die hat einer aufgesetzt, der ist Anwalt und auch beim AK-Vorrat tätig. Genau, und dann natürlich möglichst...
Wo finde ich die?
Auch unter... Nee, Moment, das ist eine Verlinkung. Der hat eine eigene Seite. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, www.daten-speicherung.de, aber sonst halt das Minus weglassen, wenn das nicht funktioniert.
Dann also kurz nochmal, wir werden auch alle Links hier nochmal auf der Sendungsseite auf der entropia.de/radio, wo wir auch alle vorigen Sendungen schon zumindest Seiten dazu hatten, werden wir auch eine neue Seite dazu anlegen und werden auch diese ganzen Links nochmal da reinstellen. Für Leute, die sich das jetzt nicht alles mitschreiben können oder merken können.
Das ist natürlich gut, genau. Dann natürlich möglichst viele Leute ansprechen, wenn man sich selber nicht traut, da irgendwie Vorträge zu halten oder sonst was. Es gibt die Freiheitsredner, das sind Leute, die sich mit dem Thema befasst haben, die sehr gut reden können, habe ich selber schon erlebt, die kann man sich einladen.
Also die kommen dann zu einem vorbei und halten eine Freiheitsrede?
Ja, für Vereine, Schulklassen, wie auch immer. Oh, okay. Die findet man unter www.freiheitsredner.de. Gut, und natürlich laden wir alle ganz herzlich ein, sich an unseren Aktionen zu beteiligen. Wir haben jetzt auf lokaler Ebene immer wieder Infostände, Workshops, Kunstaktionen und so weiter. An bundesweiten Aktionen hatten wir natürlich die Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung, aber auch letztens eine Petition gegen die Novelle des BKA-Gesetzes und aktuell läuft noch eine Unterschriftenaktion gegen die elektronische Gesundheitskarte, das ist zusammen mit Ärzteverbänden. Und natürlich in Zukunft ist auch einiges geplant. Am 11. Oktober, das ist ein Samstag, veranstaltet der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung zusammen mit ähnlichen Organisationen in anderen Ländern eine europaweite Demonstration unter dem Motto Freedom Not Fear. Das findet in Hauptstädten statt, in Deutschland in Berlin. Und wenn jetzt von Karlsruhe aus Berlin ein bisschen weit sein sollte, am Wochenende vorher, das ist der Samstag, der 20. September, da findet in München eine große Demonstration für Bürgerrechte statt mit dem Titel Freiheit Weiß-Blau. Natürlich auch für Nicht-Bayern sind auch alle herzlich eingeladen. Auch das findet man unter www.vorratsdatenspeicherung.de. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders im Karlsruher Arbeitskreis, wenn da noch Leute aktiv werden wollen, sind alle herzlich eingeladen. Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr in den Räumen des Entropia e.V. Das ist im Gewerbehof in der Steinstraße 23 in der Nähe vom Lidellplatz. Und da planen und besprechen wir die Aktionen, die wir so in der nächsten Zeit machen wollen. Ja, und da möchte ich natürlich auf unsere eigene Internetseite hier in Karlsruhe hinweisen. Das ist www.vds-.ka.de. Unser nächstes Treffen ist am 12. August jetzt.
Ja, und damit sind wir auch eigentlich schon am Ende. Und möchte mich jetzt eigentlich von euch allen verabschieden. Auch vielen Dank an den AK Vorrat, der jetzt heute noch in der Sendung dabei war.
Hat viel Spaß gemacht.
Und vergesst nicht, Big Brother is watching you.